Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie schnell sich eine Hoffnung zerschlagen kann, zeigt sich in der Türkei. Gerade eben noch rückten Kurden und Türken enger zusammen. Da greift die Türkei heute kurdische Kämpfer auf türkischem Boden an. Der türkische Präsident Erdogan sagte heute, es sei ob der derzeitigen Lage unmöglich, den Friedensprozess mit den Kurden fortzuführen. Auch wenn der Sprecher seiner Partei AKP meint, der Prozess stagniere eher, am Ende bleibt die Botschaft, Türken und Kurden sind wieder Feinde. Die türkische Führung führt Krieg an mehreren Fronten. Sie bekämpft die PKK, sie fliegt Angriffe gegen den Islamischen Staat und sie versucht offenbar mit aller Macht im eigenen Land wieder zum unangefochtenen Alleinherrscher zu werden. Erdogan riskiert ziemlich viel auf einmal. Michael Schramm.
Istanbul, das Sultan-Ahmed-Viertel. Jeder Tourist, der einmal am Bosporus war, kennt es. Was aber nur die wenigsten von Ihnen wissen dürften, die 15-Millionen-Stadt Istanbul ist zugleich die größte Kurdenstadt der Türkei. Etwa 3 Millionen wohnen hier. Auch hier in Sichtweite der großen Touristenattraktionen leben und arbeiten sie, so wie Orhan Bozkurt. Er stammt aus dem kurdischen Batman. Mehrere Jahre hat er in Deutschland gelebt. Heute führt er hier ein kleines Hotel. Seine Nachbarschaft ist überwiegend nicht kurdisch. Spürt er die aktuelle politische Situation?
Je mehr diese Polarisierung, je mehr diese kriegerische Auseinandersetzungen, umso mehr werden Vorurteile tiefer. Und das Leben nebeneinander wird dadurch sehr, sehr stark beeinträchtigt.
Seit Tagen verfolgt Orhan Bozkurt, so wie viele Kurden, angespannt die Nachrichten, ganz besonders heute. Es ist unmöglich, einen Lösungsprozess fortzuführen mit denjenigen, die die Einheit und Sicherheit der Türkei untergraben wollen. Damit sind die Kurden gemeint, eine Absage an den Friedensprozess. Darum eine deutliche Antwort der kurdischen Oppositionspartei. Das, was Erdogan bis jetzt als seine Grundsätze gemeint ist, der Friedensprozess verteidigt hat, gibt er jetzt auf. Trotz harter Worte heute, Orhan Bozkurt glaubt weiter an den Friedensprozess.
Das wird sich daran nicht ändern, ob dieser Friedensprozess jetzt verlangsamt wird, beendet wird. Es wird am Ende Frieden geben.
Für ihn ist klar, hinter den Angriffen auf PKK-Stellungen in den nordirakischen Kandilbergen, wie auch hinter den Festnahmen hunderter vermuteter PKK-Aktivisten in den letzten Tagen, steckt ein innenpolitisches Kalkül.
Das tut dem Land nicht gut. Und das einzige Erklärung ist eigentlich, die Neuwahlen von Erdogan gewünscht sind. Und dafür macht er alles mögliche Polarisierung Politik in der Türkei.
Auf die Türkei kommen unruhige Tage zu, da ist sich Orhan Bozkurt sicher. Und doch, er ist weiter überzeugt von einer gemeinsamen türkisch-kurdischen Zukunft.
Dass die NATO mal zu einem solchen Sondertreffen wie heute zusammenkommt, das ist eher selten. Mitgliedstaaten können um eine dringliche Sitzung bitten, wenn sie beispielsweise ihre Sicherheit in Gefahr sehen. Und genau das tut offenbar die Türkei, denn sie war es, die das Treffen wollte. Was dabei rauskam, war zu erwarten. Die NATO erklärte starke Solidarität mit ihrem türkischen Partner. Das war es dann aber auch schon. Alim staut über ein Treffen, das eher Symbolcharakter hatte.
Die Türkei hatte um Hilfe gerufen und die Botschafter aller 28 NATO-Länder kamen heute nach Brüssel. Nach Artikel 4 des NATO-Vertrages müssen sie das, wenn ein Mitglied des Bündnisses die Sicherheit seines Landes gefährdet sieht. In der türkischen Grenzstadt Suruç war letzte Woche eine Bombe explodiert. 32 Menschen starben. Für das Attentat wird der sogenannte Islamische Staat verantwortlich gemacht. Ist der Terror des IS aber Grund genug, um nach Artikel 5 des NATO-Vertrages den sogenannten Bündnisfall auszulösen? Die Türkei fliegt seit einer Woche Bombenangriffe gegen den IS. Im Bündnisfall müssten die anderen NATO-Länder der Türkei Waffenhilfe leisten. Dafür sahen die NATO-Botschafter heute keinen Grund. Die Türkei hat nicht um zusätzliche militärische NATO-Präsenz in der Türkei gebeten. Die Türkei hat sehr fähige Streitkräfte, die zweitgrößte Armee im Bündnis. Die türkischen Bomber attackieren aber nicht nur den IS, sondern auch die kurdische PKK. Und bei landesweiten Razzien ließ die türkische Regierung auch viele kurdische Aktivisten festnehmen. Diese Eskalation des Kampfes gegen die PKK hatte der NATO-Chef gestern kritisiert. Die Selbstverteidigung der Türkei muss natürlich verhältnismäßig sein. Und wir hoffen und drängen auch, dass wieder Friedensgespräche stattfinden. Die Türkei empfing von den NATO-Partnern also sowohl Solidarität als auch deutliche Kritik.
Ja, die NATO hält sich doch eher zurück, die USA dagegen nicht. Ina Ruck in Washington. Warum unterstützen die Amerikaner denn die Türken?
Das liegt sicher am überraschenden Sinneswandel der Türken, die ja den Amerikanern jetzt erst zugesagt haben, dass sie einen türkischen Luftstützpunkt nutzen dürfen für ihre Angriffe auf den IS in Syrien. Das ist für die Amerikaner eine große Erleichterung, macht die Wege kürzer und macht die Angriffe sicherlich effektiver. Außerdem mehr noch, die Türkei beteiligt sich nun selbst an den Luftangriffen auf den IS, fliegt selbst eigene Angriffe. Das alles scheint die Amerikaner so zu freuen, dass ihnen die andere Sorge, die Sorge um ihr Verhältnis zu ihren Verbündeten in Syrien, zu den Kurden, offenbar weniger wichtig erscheint.
Welche Gefahr birgt denn diese neue Koalition denn?
Aus Sicht der Kurden fallen die Amerikaner ihren wichtigsten Verbündeten am Boden in Syrien jetzt in den Rücken. Die Kurden, ausgestattet ja mit amerikanischen Waffen, sind die einzigen, die den IS in Syrien bislang einigermaßen erfolgreich bekämpfen. Wenn die Amerikaner nun Augen zudrücken bei Angriffen der Türken auch auf kurdische Stellungen, etwa in der Türkei, und die Kurden untereinander sind ja eng miteinander verbandelt, dann gefällt das den Kurden nicht und dann kann das nicht für Ruhe dort in der Region sorgen. Die Amerikaner selbst, hört man hier, sind nicht sehr glücklich mit diesen türkischen Angriffen. Sie kritisieren sie nicht offiziell, aber man ist sich schon sehr wohl bewusst, welchen hohen Preis man im Moment für die Kooperation der Türken gegen den IS zahlt.
Aus Washington, Ina Ruck, danke für diese Einschätzung. Ach, es könnte so schön sein. Die Landschaft rauscht an einem vorbei, das Buch in der Hand schlummert man gemütlich ein. Allerdings wird diese traumhafte Vorstellung einer Bahnreise jäh unterbrochen durch eine laute Stimme, die sagt: Liebe Reisende, leider haben wir derzeit eine Verspätung von 20 Minuten. Es ist die Realität. Die deutschen Bahnen fahren oft verspätet durchs Land. Das ist aber nur ein Problem von vielen. Bahnchef Grube will den Laden jetzt umbauen. Jedoch kommt die Antwort auf die Frage, wie denn, auch wieder etwas später. Andreas König und Sabine Steinfurt.
10 Minuten Verspätung sind es heute für Matthias Gastl auf seinem Weg von Stuttgart nach Friedrichshafen. Der grüne Bundestagsabgeordnete ist fast täglich mit dem Zug unterwegs und führt Tagebuch über seine Erfahrungen mit der Bahn. Über mangelnden Komfort, WLAN, das nicht funktioniert, und natürlich über die Verspätungen. Fakten sammeln für seine Arbeit als bahnpolitischer Sprecher.
Ich musste zum Beispiel dieses Jahr wieder feststellen, dass 30% aller Züge verspätet sind, und zwar im Durchschnitt um 20 Minuten. Und das ist nicht geeignet, um neue Fahrgäste zu gewinnen.
Das Gegenteil ist der Fall. Die Fahrgastzahlen stagnieren. Seit Jahren gingen zuletzt sogar zurück. Unter anderem wegen des Streiks, sagt die Bahn, und wegen der Konkurrenz durch die Fernbusse, die ihre Tickets viel billiger anbieten. Für Kritiker sind die Probleme auch hausgemacht. So habe der Konzern Milliarden in Unternehmenszukäufe vor allem im Ausland investiert, die mehr mit der Straße als mit der Schiene zu tun hätten, wie Schenker Logistics oder Arriva. Geld, das im Inland fehle, hier sei das Kerngeschäft vernachlässigt worden.
Die Deutsche Bahn AG hat seit dem Jahr 2001 in erheblichem Maße ihr Netz abgebaut, um 4.000-5.000 Kilometer. Sie ist in weit über 100 Städte weniger präsent im Fernverkehr. Sie hat ein Wagenmaterial, was veraltet ist, was zum Teil auch deswegen für Unpünktlichkeit sorgt. Sie hat eine Pünktlichkeitsrate, die stark reduziert wurde.
Auch ist die Bahn vielen zu teuer. So gab es seit 2003 Fahrpreiserhöhungen um 39%. Probleme, denen sich der Konzernchef stellen will. Schlanker, schneller, kundenorientierter, fast olympisch mutet das Motto an. Dafür wurde erst einmal der Vorstand verkleinert und Einsparungen von 700 Millionen Euro angekündigt, zunächst in der Verwaltung. Auftakt zu einem Umbau, der die Bahn wettbewerbsfähig machen soll.
Wir werden beispielsweise ein Konzernprogramm auf die Schiene setzen, wo es darum geht, wie wir zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern, die ja systemmäßig stark verflochten sind, für den Kunden das Produkt Eisenbahn in Deutschland noch besser organisieren können.
Konkreter ist der Konzernchef heute nicht geworden. Für den grünen Verkehrspolitiker passt das ins Bild.
Die Deutsche Bahn guckt zu sehr auf Umsatz und Gewinn. Sie guckt zu wenig darauf, Fahrgastanteile für die Schiene zu gewinnen. Dazu braucht es eine Pünktlichkeitsstrategie. Es braucht mehr Kapazitäten auf der Schiene.
Mitte Dezember sollen Einzelheiten des neuen Konzernprogramms vorgestellt werden. Das wird dann hoffentlich auch umgesetzt, sagt Bahnfahrer Gastel. Er ist schließlich nicht der Einzige, der auf pünktliche Züge angewiesen ist.
Und zu allem Überfluss ist der Gewinn bei der Bahn allein im ersten Halbjahr um gut 250 Millionen eingebrochen. Was läuft da schief bei der Bahn? Ein Kommentar von Robin Lautenbach vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Wer fährt eigentlich noch Bahn? Kennen Sie jemanden unter 30, der mit der Bahn verreist? Ich nicht. Billigflieger und Fernbusse, das ist angesagt. Hallo, aufwachen, möchte man dem Bahnvorstand dazu rufen. Ihr habt gerade eine ganze Generation als Kundschaft verloren. Doch was erzählt die Bahn uns heute? Streiks und Stürme sind schuld am miesen Ergebnis. Ja, ich erinnere mich, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die vier Feinde des Sozialismus, uralter DDR-Witz, passt auch hier. Nein, die Fernbuskonkurrenz zeigt gnadenlos die wirklichen Schwächen auf. Die Bahn ist schlicht zu teuer, ihr Tarifdschungel undurchschaubar und wegen der ewigen Verspätungen ist sie auch nicht wirklich schneller. Immerhin, die Bahn will sich jetzt reformieren und fängt dankenswerterweise oben in ihrer aufgeblähten Verwaltung an. Führungsebenen verschwinden, Vorstände werden eingespart. Gut so. Aufgestiegen in den Vorstand ist aber Ronald Pofalla, früherer Kanzleramtschef. Er soll in der Politik für die Bahn werben. Nötig wäre das ja. Es ist in der Tat unfair, dass die Fernbusflotten die Straßen vom Steuerzahler bezahlt bekommen, während die Bahn ihre Strecken selbst unterhalten muss. Aber Pofalla? Er ist aus der obersten Etage des Staates direkt in die Führung eines immer noch Staatskonzerns gewechselt. Das ist und bleibt anrüchig, schadet vor allem dem Image der Bahn. Sie steht da als Versorgungsanstalt für Ex-Politiker. Schade. Denn eigentlich will man dem geplanten Umbau der Bahn alles Gute wünschen. Wir brauchen sie noch.
Robin Lautenbach kommentierte: US-Präsident Obama hat seine fünftägige Reise durch Afrika beendet. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers.
Zum Abschluss hielt Obama eine Rede vor der Afrikanischen Union. In Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba, dem Hauptsitz der Organisation, rief er zu mehr Demokratie und zum Kampf gegen Korruption auf. Nur so könnten das wirtschaftliche Potenzial Afrikas ausgeschöpft und Lebensperspektiven für die junge Generation geschaffen werden. Obama ist der erste US-Präsident, der vor der Afrikanischen Union sprach. Nach 30 Jahren Haft in den USA kommt der israelische Spion Jonathan Pollard Ende des Jahres frei. Seine lebenslange Gefängnisstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Pollard hatte in den 80er Jahren als ziviler Mitarbeiter der US-Marine streng geheime Dokumente an Israel geliefert. Die Affäre um den Spion belastet die Beziehungen zwischen den USA und Israel bis heute. Beobachter sehen in Pollards Freilassung ein Zugeständnis der US-Regierung. Außenminister Kerry betonte allerdings, es gebe keinen außenpolitischen Zusammenhang. Die Bundeswehr hat in den nächsten 10 Monaten das Kommando über die EU-Militärausbildungsmission in Mali. Zum Stabwechsel reiste auch Bundesverteidigungsministerin von der Leyen in die Hauptstadt Bamako. Mali liegt im Westen Afrikas und hat knapp 15 Millionen Einwohner. Sie leben hauptsächlich von Landwirtschaft, Fischerei und Bergbau. Mali ist der drittgrößte Goldproduzent Afrikas. Von diesem Reichtum bekommt bei der Bevölkerung allerdings wenig an. Etwa die Hälfte lebt unter der Armutsgrenze.
Kommandoübergabe in einem entscheidenden Moment. Deutschland trägt zum ersten Mal Verantwortung für eine Militärmission in Afrika. Gerade schloss die malische Regierung Frieden mit aufständischen Tuareg-Rebellen im Norden. Eine wichtige Etappe, aber eine fragile.
Dieses Land ist sowohl Transitland als auch Ursprungsort für Menschen, die fliehen. Und deshalb hat uns diese Reise hier auch gezeigt, dass wir hier einen Beitrag dafür leisten, dass Menschen nicht mehr fliehen müssen vor Gewalt und Hoffnungslosigkeit.
Durch Mali verlaufen wichtige Schmuggelrouten für Drogen, Waffen, Menschen. Hier finden Westafrikas Flüchtlinge ihren Weg über Libyen nach Europa. Ein gefährliches Terrain, das Mali destabilisiert.
Wir sind sehr gut akzeptiert und man wünscht sich, dass wir immer bleiben. Aber wir müssen erklären, dass wir nicht hier sind, um immer zu bleiben, sondern dass wir hier sind, um wieder zu gehen, wenn Mali sich selbst genügend gekräftigt hat.
Der Mali-Einsatz Deutschlands dauert bis Mai 2016. Aber niemand rechnet damit, dass er dann auch beendet werden kann.
In Afghanistan hatten Sie für die Bundeswehr und einige deutsche Ministerien gearbeitet. Einheimische, die in deutsche Militäruniformen gesteckt, Gespräche und Texte übersetzten. Für die Deutschen waren das sehr wichtige Menschen. Für die radikal-islamischen Taliban allerdings Freund des Feindes, also ebenfalls Feinde. Die Dolmetscher hatten zwar einen sicheren Job ihres Lebens, aber waren sie keinesfalls immer sicher. Als sich die Bundeswehr zurückzog, wurde der Alltag für die afghanischen Helfer noch gefährlicher. Einige hundert von ihnen durften inzwischen nach Deutschland und versuchen, sich jetzt bei mühseligen Behördengängen zurechtzufinden. Matthias Koch mit der Geschichte eines ehemaligen Helfers, der jetzt in Deutschland selbst Unterstützung braucht.
Rami Kuda ist Afghane, 27 Jahre alt, lebt seit einem Jahr in Deutschland. Jena ist seine neue Heimat, denn aus der alten musste er fliehen, weil sein Leben bedroht war. Rami Kuda war Dolmetscher in Faisabad, übersetzte für die Bundeswehr von der Landessprache Dari ins Englische. Für rund 300 Dollar im Monat, 5 Jahre lang. Ein guter Job, sagt er, bis sich die Bundeswehr zurückzog.
When the German left Faisabad,
als die Deutschen Faisabad verließen, wurde es gefährlich und täglich mehr. Sehr, sehr gefährlich.
It was very dangerous, completely dangerous.
Rami Kuda erhielt Todesdrohungen. Deshalb galt er als Ortskraft mit Gefährdungsstufe 1, so das Bürokratendeutsch. Er durfte nach Deutschland wie rund 450 weitere Helfer. Doch hier fühlen sie sich oft alleingelassen und mit undurchsichtiger Bürokratie konfrontiert. Vor Ort sind die Kommunen zuständig, die Jobcenter. Doch die Mitarbeiter, mit denen Rami Kuda zu tun hat, sprechen kaum Englisch. Dabei muss er viele Formulare ausfüllen, Krankenkasse, Arztbesuch, Wohnungsgeld, alles in Deutsch. Das lernt er langsam, denn er weiß, ohne Deutsch zu lernen, können wir hier nicht leben und hier nicht arbeiten. Wenn es keine Arbeit gibt, gibt es kein Einkommen und es ist unmöglich, hier zu leben. Hilfe ist nötig, doch von wem? Es gibt ein Wirrwarr von Aufnahmeprogrammen. Je nachdem, ob der Helfer bei der Polizei, Militär, Zivilbehörden oder privaten Organisationen im Dienst stand. Für Rami Kuda ist eigentlich die Bundeswehr zuständig. Die hat ein Patenschaftsprogramm ins Leben gerufen. Das heißt, man sucht Soldaten, die sich hier um die früheren Helfer kümmern sollen. Doch Anfragen Rami Kudas blieben bisher ohne Erfolg. Unzumutbare Zustände, sagen ehemalige und heutige Soldaten. Sie gründeten ein privates Patenschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte. Einer von ihnen, Markus Grozian.
Genauso wie die Gesellschaft uns Soldaten in den Einsatz geschickt hat, finde ich, ist es auch eine gesellschaftliche Aufgabe, sich mit den Folgen auseinanderzusetzen.
Doch selbst die Jobcenter fühlen sich überfordert, denn die Sprachkurse, die das Bundesamt für Migration anbietet, hält man hier für unzureichend.
Das Ergebnis der Integrationskurse ist ein Sprachniveau, was dazu befähigt, am täglichen Leben in Deutschland teilzunehmen. Aber für eine Integration in Arbeit zum Beispiel, für diese Integration sind wir zuständig, nicht ausreichend ist.
Rami Kuda ist trotz aller Probleme guter Dinge, will bald auch seine Kinder Deutsch lernen und später studieren lassen. Denn nach Afghanistan kann er nur zurück, wenn es ein sicheres Land geworden ist.
So größenwahnsinnig Adolf Hitler war, so größenwahnsinnig erscheint die Architektur des Berliner Olympiastadions. Vor der kalten Macht der Steinklötze zogen die Nationalsozialisten bei den Olympischen Spielen 1936 ihre Propagandashow vom friedfertigen Deutschland ab. Hinter dieser Fassade war alles andere als Frieden. Juden waren in der deutschen Mannschaft unerwünscht. Und gerade dort, wo man sie vor fast 70 Jahren nicht haben wollte, stellten sich jüdische Sportler aus aller Welt nun zu einem symbolischen Davidstern auf. Im Olympiapark von Berlin. Denn die Makkabiade, die jüdischen Sportspiele, werden das erste Mal in der deutschen Hauptstadt ausgetragen und wurden heute eröffnet. Anke Hahn.
Deborah Rosenthal am Ball. Die deutschen Hockeydamen spielen auf Sieg bei ihrem ersten Match gegen die USA. Für die jungen Athletinnen sind die ersten europäischen Maccabi-Spiele auf deutschem Boden vor allem ein Sportereignis. Deborah, Enkelin des legendären Showmasters Hans Rosenthal, möchte mit ihrem Team die Goldmedaille holen.
Natürlich kann man jetzt auch die historische Geschichte davon nicht ausblenden oder sagen, das hat damit nichts zu tun oder das bewegt uns nicht. Aber letztendlich würde ich für uns sagen, ist es schon das Tolle, das Sportevent an sich.
Auch Deborahs Vater Gerd Rosenthal ist Teil des Hockeyteams, als Betreuer bei den Damen und als Spieler bei den Herren. Gerd Rosenthal gehört einer Generation an, für die Maccabi-Spiele in Berlin einen großen Symbolwert besitzen. Schließlich hat sein Vater den Holocaust nur mit Glück in einem Versteck überlebt.
Ich finde es schaurig schön. Also zum einen schaurig wegen der Vergangenheit, die dieses Stadion hier hat und die ganze Anlage. Und auf der anderen Seite ist es doch ein Triumph. Also ich bin gerne hier. Ich finde es ganz toll, dass Berlin sich so gewandelt hat, dass man als Jude hier glücklich leben kann.
Anfang der 30er Jahre konnten Juden das nicht. Auch der Sport in deutschen Vereinen wurde ihnen verboten. Die Maccabi-Bewegung gründete eigene Vereine, machte eigene Wettkämpfe. Die erste weltweite Maccabiade fand 1932 in Tel Aviv statt. In Deutschland wurden Juden zur gleichen Zeit verfolgt und diskriminiert. 1936 war das Olympiastadion Kulisse für eine große Propagandashow der Nazis. Die Olympischen Spiele sollten Toleranz und Weltoffenheit vorgaukeln. In Wahrheit waren Juden unerwünscht. Daran erinnert auch der Bundespräsident bei der feierlichen Eröffnung der Spiele heute. Dass Berlin Gastgeber sein darf, ist für ihn ein wichtiges Symbol.
Ich freue mich und empfinde es als bedeutungsvoll, dass Sie sich diesen Ort ausgesucht haben. Und ich bin sehr bewegt, dass dieses Land und diese Stadt nun die jüdischen Spiele sehen werden.
Die Sportler messen sich in 19 Sportarten, dabei so exotischen wie Futsal, eine Art Hallenfußball, und Bridge. Alle Athleten wohnen gemeinsam in einem Hotel, ein bisschen wie olympisches Dorf. Auch Deborah und die Hockeydamen haben hier ihren Spaß. Sie ist sicher, ihrem Großvater hätte eine Maccabiade in Berlin sehr gut gefallen.
Ich denke, der hätte sich halt super drüber gefreut, weil der immer eigentlich so, trotz dem, was er miterlebt hat in Deutschland, eigentlich Deutschland mochte und auch immer an die guten Deutschen geglaubt hat.
Gefreut hätte ihn sicher auch der sportliche Erfolg seiner Enkelin. Die deutschen Hockeydamen haben heute schon mal 4-1 gewonnen.
In der Diskussion über die Flüchtlingspolitik hat das Bundesamt für Migration neue Zahlen vorgelegt. Noch einmal Nachrichten mit Judith Rakers.
Danach wächst die Zahl der Asylbewerber aus Serbien, Mazedonien sowie Bosnien und Herzegowina wesentlich langsamer, seit diese Staaten als sichere Herkunftsländer eingestuft sind. Asylanträge von Menschen aus diesen Ländern werden deshalb in der Regel abgelehnt. Das Bundesamt schloss sich Forderungen aus der Politik an, weitere Balkanstaaten wie Albanien und das Kosovo für sicher zu erklären. Vom 1. August an müssen unterhaltspflichtige Elternteile mehr Geld für ihre Kinder zahlen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf stellte heute die neue sogenannte Düsseldorfer Tabelle vor, die bundesweit die Ansprüche für Millionen von Trennungskindern regelt. Danach steigt der Mindestunterhalt für Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres von 317 auf 328 Euro im Monat. Die Ansprüche für volljährige Kinder steigen von 488 auf mindestens 504 Euro. Volkswagen überholt Toyota. Im ersten Halbjahr 2015 hat VW mehr Fahrzeuge verkauft als sein japanischer Konkurrent. Insgesamt allerdings ging der Absatz zurück. Mehr von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Seit Jahren gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel des größten Autobauers. Erstmals überhaupt steht VW auf dem Siegertreppchen. Allerdings nur mit hauchdünnem Vorsprung. Rund 5,04 Millionen Autos verkauften die Wolfsburger im ersten Halbjahr. Auf Rang 3 GM aus den USA. Doch sowohl VW als auch Toyota verkauften weniger Autos als im Vorjahr. Entscheidend war also nicht, wer stärker war, sondern wer weniger stark schwächelte. Die Hersteller sorgen sich um China. VW verkauft fast die Hälfte aller Autos dort. Dies könnte sich wegen der schwächelnden Wirtschaft nun als Bumerang erweisen. Es drohen Milliarden Gewinneinbußen. Während sich VW und Toyota beim Absatz um die Pole Position kappeln, ist das Rennen an der Börse viel ungleicher. Seit 2011 eilt die Toyota-Aktie weit voraus. Sie hat sich seither mehr als verdoppelt. Die VW-Aktie gewann seitdem 40%. Zuletzt ist sie wegen der Unsicherheit um China regelrecht eingebrochen. Nach dem gestrigen Beben an der Börse in Shanghai verlor das Barometer dort heute erneut fast 2%, doch nicht mehr ungebremst. Es schürt die Hoffnung, dass die Gegenmaßnahmen der chinesischen Regierung greifen.
Weitere Börsendaten. Die Hoffnung auf Stabilisierung am chinesischen Aktienmarkt lässt den DAX in Frankfurt heute leicht im Plus schließen, bei 11.174 Punkten. Auch der Dow Jones in New York legte leicht zu und ging bei 17.630 Punkten aus dem Handel.
Spiel mir das Lied vom Tod, einer der bekanntesten Western der Filmgeschichte. Western, das sind diese Streifen, für die man unbedingt einen Sheriff mit blitzblankem Stern, eine Bande Halunken, schwingende Salontüren und mindestens ein Dutzend rauchende Colts braucht. Nun hatte man in letzter Zeit das Gefühl, Western könnten mittlerweile von gestern sein. Ein bisschen verstaubt wie die ausgetrocknete Prärie. Da kommt in dieser Woche der Film Slow West in unsere Kinos. Natürlich mit Pistolen, Ganoven und schönen Pferden. Aber mit viel weniger Cowboy-Klischees. Es ist die Geschichte einer großen Liebe eines erst einmal nicht ganz so harten Jungen. Klaus Lesche.
Rothaut oder Weißer?
Sir, ich bin Brite. Schotte.
Amerikas Westen ist einsam und grausam ist er auch. Rasch hätte der junge Jay Cavendish sein blaues Blut vergossen, doch er hat einen Beschützer. Gegen Geld geleitet ihn der schweigsame Silas durch alle Gefahren, hin zu der Frau, die Jay liebt, Rose. Erst vor kurzem ist sie aus Schottland ausgewandert, schon ziert sie in Colorado einen Steckbrief.
Jeder wusste von dem Kopfgeld, abgesehen von Jay. Er führte mich geradewegs zu ihm.
Dass sein Partner ein ganz eigenes Interesse an Rose hat, ahnt Jay nicht. Auf der gemeinsamen Suche wird der Schotte töten und hungern. Er wird betrogen und verletzt und zum ersten Mal im Leben rasiert.
Überleben heißt nicht nur einem Hasen das Fell abzuziehen. Du musst wissen, wann du laut wirst und wann du den Mund hältst. Wann du Prügel einsteckst und wann du zuschlägst.
Schmerzhafte Lektionen können Jay nichts anhaben. Seine Leitsterne sind Shakespeare und die Bibel. Für die brutale Wirklichkeit des Westens ist er blind. Jay besitzt eine Unschuld, die den hartgesottenen Silas ins Grübeln bringt.
Der Junge war ein Wunder. Er sah die Welt mit anderen Augen. Für ihn waren wir in einem Land der Hoffnung und der Zuversicht.
Slow West ist ein grandioses Täuschungsmanöver. Die Geschichte spielt in Colorado, doch gedreht wurde in Neuseeland. John McLeans traumhaft fotografierter Western erzählt ein dunkles Märchen. Die Spannung schleicht sich aus dem Hinterhalt an. Ich mag ein etwas langsameres Erzähltempo, deshalb der Titel Slow West.
I decided Slow West.
Wie die Geier folgt bald eine Bande Gesetzloser, der Fährte von Jay und Silas, auch seltsame Käuze, warten am Rande ihres Weges.
Nun, der Osten, was gibt's Neues?
Gewalt und viel Leid. Und im Westen?
Träume und Schinderei.
Jay ist bereit, sich für seinen Traum zu schinden. Mag der West noch grausam sein, für ihn lebt dort seine große Sehnsucht. Sie heißt Rose.
Der Film Slow West läuft an diesem Donnerstag in den Kinos an. Damit kommen wir zu einer beliebten Endlosserie, die heißt Wie wird das Wetter von morgen? In der Hauptrolle diesmal Carsten Schwanke. Was haben wir denn zu erwarten?
Und die morgige Folge hat den tollen Titel Slow Summer. Dieser Sommer lässt sich weiterhin bitten. Auch morgen geht es eher wenig sommerlich weiter. Stattdessen ziemlich bewölkt und wechselhaft. Zumindest gilt das für zwei Regionen. Zum einen haben wir viele Wolken im Verlauf des Tages mit Schauern und Gewittern im äußersten Norden und hinein bis fast in die Mitte Deutschlands. Aber auch der Süden bekommt viele Wolken und etwas Regen ab. Es gibt allerdings eine Region, die es etwas besser hinbekommt mit dem Wetter des morgigen Tages. Recht sonniges Wetter erwarten wir für die Mitte unseres Landes. Heute Nacht haben wir es eigentlich schon mit dieser Dreiteilung zu tun. Einzelne Schauer, auch Gewitter, immer wieder auch im Norden und Nordwesten. Eher trockenes Wetter mit Sternfunkeln in der Mitte. Im Süden gibt es schon die vielen Wolken und vor allem in Baden-Württemberg aktuell leichten Regen. Die Temperaturen gehen nachts zurück auf 9 bis 14 Grad. Morgen Vormittag dann geht es weiter mit diesem wechselhaften Wetter, vor allem Richtung Niedersachsen und Bremen. In der Mitte startet der Tag recht freundlich mit Sonnenschein. Im Süden ist es stark bewölkt, leichter Regen fällt vom Schwarzwald bis zum Oberpfälzer Wald. Im Verlauf des Tages rutschen diese Wolken auch an den Alpenrand, aber es fallen nur noch einzelne Tropfen. Trotzdem ist es hier eher stark bewölkt. Die größten Sonnenanteile haben wir nach wie vor in der Mitte. Im Norden dann ziemlich turbulentes Schauerwetter, auch mit Gewittern. Und die Temperaturen entsprechend auch gedeckelt, 16 bis 18 Grad dort. Die höchsten Werte bekommen wir mit Sonnenschein in der Mitte 19 bis 23 Grad. Im Süden sind es 18 bis 22 Grad. Der Wind spielt auch eine Rolle, vor allem in der Nordhälfte. Und in der Nähe von Gewittern kann es teils stürmische Böen geben. Windig geht es auch noch am Donnerstag weiter, besonders in Schleswig-Holstein. Auch ansonsten einzelne Schauer noch im gesamten Nordwesten. Bei 17 bis 23 Grad ändern sich die Temperaturen zunächst nur wenig. Dann am Freitag meistens trockenes Wetter bei 17 bis schon 26 Grad im Süden. Und das ist der Fingerzeig Richtung Wochenende. Und darüber hinaus zur nächsten Woche erwarten uns wieder sommerliche Temperaturen von 25 bis 30 Grad.
Dankeschön, Carsten Schwanke. Und das war's von uns. Hier geht es weiter mit einem Weltspiegel extra. Chaos im Mittelmeer. Wer rettet die Flüchtlinge? Das Nachtmagazin mit Thorsten Schröder meldet sich um 0:15 Uhr. Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dahin einen guten Abend noch.